BR Heimat. Habe die Ehre.
Und dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin der Andreas Estner und wir begeben uns heute zum einen in die Natur und zum anderen begeben wir uns in die bayerische Geschichte, nämlich auf dem Maximiliansweg. Der bayerische König Maximilian II. Hat sich im Sommer 1858 auf eine Fußreise durch die bayerischen Alpen begeben. 5 Wochen lang ist der König mit einem kleinen Hofstaat vom Bodensee bis zum Königssee gegangen und geritten, um sein Land kennenzulernen. Und bis heute gibt es deshalb den Maximiliansweg. Wir begeben uns in dieser Sendung auf seine Spuren und zwar gemeinsam mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth, denn es gibt auf diesem Maximiliansweg viele verschiedene botanische Besonderheiten. Grüß dich, Astrid, ich freue mich ganz närrisch, dass du da bist.
Servus und einen guten Morgen.
Kennen Sie das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, wo es heißt, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Und gemeint ist damit, dass man Orte und Landschaften erst dann wirklich begreift, wenn man sie sich im eigenen Tempo Schritt für Schritt erarbeitet. Ja, und vielleicht hat der bayerische König Maximilian II. Dieses Zitat von Goethe gekannt. Er hat sich nämlich vor fast 170 Jahren aufgemacht zu einer Fußreise durch die bayerischen Alpen. Liebe Astrid, vom Bodensee bis nach Berchtesgaden, durch welche Ortschaften ist die Fußreise von König Maximilian II. Verlaufen?
Das ist eine ganz interessante Sache. Es war nämlich nicht nur die Berggipfel, die der König erkunden wollte. Er wollte vor allem das Land erkunden und dann einzelne Berggipfel besteigen praktisch. Durchgekommen ist er zuerst einmal von Linda aus über den Bregenzerwald, Allgäuer Alpen, Ammergauer, weiter in die bayerischen Voralpen, Skavendel, Chiemgauer und dann erst in Berchtesgadener. Und die größeren Orte, die waren eigentlich Sonthofen und Füssen, Oberammergau, Eschenlohe, in Lengriers war er, in Fischbachau war er, in Aschau, in Marquardt-Stohr, in Ruppolding und dann natürlich in Bad Reichenhall und ganz zum Schluss war er dann eben in Berchtesgaden, in dem königlichen Schloss. Und der Max II. Ist schon ein rechter, interessanter König, über den redet man gar nicht mehr so viel. Der Max I. als Gründer des Bayerischen Königreichs und natürlich der Ludwig I. als Baumeister und der Ludwig II. Sowieso. Aber der Max II. Ein bisschen geht er so unter immer als nur Vater vom Ludwig II. Und eigentlich ist er für sich genommen ein ganz, ganz interessanter Typ. Eigentlich wollte er gar kein König werden. Der ist ja geboren 1811 in München und war damit eben der älteste Sohn vom Max dem Ersten, vom Ludwig dem
Ludwig
Ersten,
dem Ersten, genau.
Vom Ludwig dem Ersten, Enkelsohn von Max dem Ersten. Und er ist erst einmal zum Studieren gegangen. Er hat in Göttingen studiert, er hat in Berlin studiert, er hat Geschichte und Staatsrecht studiert. Eigentlich als König sehr, sehr interessant, dass er sich mit Staatsrecht überhaupt ausgekannt hat. Und in seiner Thronrede, nachdem der Ludwig der Erste nach der Lola Montes abgedankt hat, in seiner Thronrede hat er auch gesagt, dass er stolz ist, sich einen konstitutionellen König zu nennen. Also sehr interessant und seine Zeit in Göttingen, Berlin, in dem Studentenumfeld, in dem Universitätsumfeld fällt ja auch damit zusammen mit dem Zeitalter der Wandervogelbewegung, der Romantik, wo es alle draußen waren, wo auch dann vorher noch natürlich Goethe gesagt hat, dass man zu Fuß wohin geht. Goethe war selber ein großer Wanderer. Das war die Zeit der großen Wanderungen, die Zeit der Aufklärung ist gerade vorbei gewesen. Also das wollte der Max auf jeden Fall machen. Man hat gewusst, er ist gerne unterwegs und er war auch sehr nahe an seinem Volk immer dran. Und das war seine Idee einfach, das Volk kennenzulernen auf dem Weg durch die Berge. Und da passt noch besser dazu, dass seine Frau eine ganz, ganz begeisterte Bergsteigerin war, die Königin Marie, die ist tatsächlich immer in die Berge rumgerennt, besonders gern von Hohenaschau aus.
Damals wahrscheinlich in Damenkleidern und nicht in der Wanderhosen?
Ja, in Damenkleidern natürlich, aber sie hat schon skandalöse Dinge getan, gell? Weil die hat sich nämlich ein eigenes Bergoutfit entworfen. Und zwar war das eine Lodenhosen unter einem skandalös kurzen Rock, der ist bloß bis zu die Knöchel gegangen, gell?
Bloß bis zu die Knöchel.
Und dazu eine Alpenstange und einen Stopselhut und so Lederhalbstiefel. Also die hat schon was hergemacht auf jeden Fall. Und sie hat einen eigenen Bergsteigerorden entworfen, das war der Alpenrosenorden. Der Alpenrosenorden, den hat man aber nur beitreten können, wenn man mit ihr einmal auf der 1567 Meter hohen Axel war. Das ist da bei Hohenschwangau so ein kleinerer Berg. Und dann hat man ihr das persönlich von ihr verliehen bekommen. Sie war nämlich eine große Liebhaberin der Alpenrosen tatsächlich, Alpenrosenorden. Es sind aber schönste Almrosen, der Almrausch. Wenn das so richtig blüht, alles in rosa in die Berg um, ich finde, das ist ein Gefühl wie von einer anderen Welt. Gell?
Das ist fantastisch. Da haben wir jetzt eine Gelegenheit, dass wir mal den Unterschied erklären zwischen Almresal und Almrausch. Weil das ist, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Alpenrosen.
Es gibt noch viel, viel mehr.
Also, ich hab's mir jetzt mal eigentlich denken können.
Das macht überhaupt nichts. Bei uns in Bayern gibt's drei verschiedene Alpenrosen. Mhm. Es gibt einmal die bewimperte Alpenrose, es gibt einmal die rostrote Alpenrose und eine Zwergalpenrose. Die Zwergalpenrose, das ist so eine ganz kleine, die hat eher so weiße Blüterlen. Die findet man seltener, die ist auch ein bisschen unauffälliger, gibt's weniger. Ist im Wetterstein obendrauf, ein bisschen findet man es im Karwendel und ein bisschen in die Berchtesgadener, aber eher selten. Was du jetzt meinst, das ist diese richtig knallrosa Alpenrosen. Und die bewimperte Alpenrose, die kannst du dir so vorstellen, die hat rund um die Blattl so feine Härchen rumstehen, eben diese Wimpern, die wächst nur auf Kalk. Nur ausschließlich auf Kalk, deswegen ist es die häufigste. Und in den Allgäuer Alpen, wo es ein bisschen näher ist schon zum Urgestein, da wächst dann auch die rostrote Alpenrose, die nur auf Urgestein, auf Granit, auf Gneis wächst. Die, wenn man umdreht, sind die Blattl unten so rötlich. Und die wird vor allem als Almrausch bezeichnet. Wobei aber andere bezeichnen die bewimperte auch als Almrausch. Mhm. Eigentlich ist es egal. Ja, alle so heißen, so wie eine Butterblume, alles, was irgendwie gelb blüht. Ja, genau. Aber der Almrausch, das ist der Hintergrund, warum man das sagt, das deutet eigentlich eher auf die Rostrote hin, weil es haben beide Alpenrosen in ihrem Nektar drin eine Substanz, die ja, leicht narkotisierend, leicht euphorisierend ist, leicht rauschartige Zustände macht. Und man weiß, wenn man Honig isst von wenn die Bienen das nur von Alpenrosen gesammelt haben, dann wird man da kriegt man so einen richtig leichten Rausch. Das ist der Hintergrund von dem Almrausch. Wobei es aber auch, finde ich, durchaus berauschend ausschaut, wenn man in diese Alpenrosenhänge reinschaut, da kann man sie wirklich verlieren und da meint man, da brennt was, da leuchtet was. Mhm. Also beides ist da gegeben und diese Alpenrosen, die sind einfach ja, wie nicht ganz von dieser Welt und da passt es dann auch dazu. Also wie gesagt, Almrausch kann eigentlich beides sein und es gibt schon Hardliner, die sagen, na, das ist nur meine bewimperte oder na, das ist nur meine rostrote. Mhm. Ich würde im Zweifelsfall niemanden widersprechen.
da die nicht. Das mag auch vielleicht lokal unterschiedlich
dann auf jeden Fall, also garantiert ja. Ist das lokal unterschiedlich. Naja, und dieser König Max II. Hatte eben die Idee, sein Land, sein Volk kennenzulernen. 10 Jahre, nachdem er König geworden war, 48 war ja die Abtretung von Ludwig I.
Nach der Lulamontes-Affäre.
Nach der Lulamontes. Und im Sommer 58 ist er aufgebrochen mit einer kleinen, aber feinen Reisegesellschaft. Unter anderem waren das der Freiherr von der Tann, den kennen wir von der Unterführung natürlich. Dann der Friedrich von Bodenstedt, das ist ein Professor für Slawistik und Altenglisch gewesen. Ein Graf Pappenheim, ein Graf Riccardelli, das war der Ehemann oder der Gatte der Erzieherin vom Ludwig II. Und dem Otto I., also auch familiär eng verbunden. Dann ein Professor Riel aus München war der auch als Journalist und Autor gearbeitet hat. Der Franz von Kobell war dabei, den kennt man ja. Und 42 Pferde und darunter 14 kleine so Norweger Pferderl, die man eben auch als bergtaugliche Pferde gehabt haben. Und da war eben dann die Beschreibung dazu, dass man die genommen hat, wenn man nämlich zu Fuß eines Gipfels sich ertüchtigt hat, dass man dann sich auf das Pferd oder in einen Wagen setzen kann, um abends wieder bei frischem Geist zu sein und die Reise fortsetzen zu können.
Ganz schön ist ja, dass der Friedrich von Bodenstedt und der Wilhelm Heinrich Riel, dass die beide diese Reise so ganz, also oft bis ins letzte Detail beschrieben haben. Und man kann das halt alles nachlesen. Das ist unglaublich spannend und unterhaltsam.
Säuberlich dokumentiert. Und wir haben es einmal so gemacht, wir sind eben den Maximiliansweg abgegangen. Der jetzige Maximiliansweg, der Alpenverein, hat 1991 eben diesen Maximiliansweg ins Leben gerufen. Das ist der E4, der quer durch die bayerischen Berge geht. Und den, wenn man abgeht und sich dann immer ungefähr an der Strecke anschaut, was die damals gemacht haben, was sie in dem Tag erlebt haben, das ist eine sehr spannende Sache.
Die Fußreise von König Maximilian II. Steht bei uns heute im Mittelpunkt und sie hat begonnen am 20. Juni 1858 und zwar am Bodensee, liebe Astrid.
Am Bodensee bei, zum Glück für ihn, gutem Wetter. Den hat es nämlich auch ganz schön eingeregnet auf seinem Weg, wo ich nachvollziehen kann, wenn ich so nachschaue, der Juni kann seine Tücken haben. Mhm. Angefangen hat die Reise am 20. Juni in Lindau und die nächsten sechs Tage war er unterwegs über Bregenz, Hittisau bis hinten nach Sonthofen, rüber ins Allgäu ist er in dieser Strecke gegangen. Und am Bodensee, wo er angefangen hat, in Lindau, da hätte er was richtig Schönes Botanisches sehen können, so muss ich jetzt natürlich anfangen, ja, weil da nämlich eine Pflanze ist, die man ganz, ganz selten sieht. Da wahrscheinlich ist es sogar die seltenste Pflanze Europas. Das ist nämlich das Bodensee-Vergissmeinnicht. Myosotis risteineri, nach einem Schweizer Naturforscher benannt. Und es gab 1994 überhaupt in Mitteleuropa nur 2500 Exemplare, verteilt auf dem Bodensee, den Starnberger See und den Lago Maggiore. Dieses Bodensee-Vergissmeinnicht, das braucht so leichte Überschwemmungsgebiete, wo es ein paar Mal im Jahr das Wasser drüber geht und es wächst direkt am Ufersaum auf Kalkschotter. Und man hat zum Glück damals Samen schon abgenommen gehabt und hat die im Universitätsbotanischen Garten von Ringsburg weiter gezüchtet, es ist gekeimt, sodass nämlich zu dem Zeitpunkt 2007, wo das ausgestorben war am Bodensee, man dann wieder welche einbringen konnte. Und es gibt tatsächlich am Starnberger See 3 Stück immer noch davon, aber das ist zum Glück großräumig abgesperrt, außen und tatsächlich auch im See, dass da keiner mehr hinkommt. Ganz.
Wie schaut das aus, Pflanze, dieses Bodensee-Vergissmeinnicht?
Das ist eine, jedes Vergissmeinnicht eigentlich, aber es ist flach am Boden und macht eher Ausläufer. Aha. Also ganz eine niedrige Pflanze, nicht höher als 5-6 Zentimeter mit Blüten und bildet eben längere Ausläufer. Nicht besonders auffallend, aber was Besonderes, weil es eben diese blauen Sterndal in dem Kalkschotter drin macht. Also richtig schön.
Und warum, nur so als Frage, warum ist das ausgestorben am Bodensee?
Es ist deshalb ausgestorben, weil zu viele Leute da waren. Der Druck der Menschen, wenn man draufsteigt, geht es kaputt. Deswegen muss man einfach diese Gegenden absperren, wo das wohnt. Es kommt natürlich wieder der Konflikt Naturschutz, Pflanzen, wo darf der Mensch überhaupt hier? Aber wenn es so selten ist und am Aussterben ist, ich glaube, da kann man auch bei uns am Starnberger See sagen, dass dieses kleine Gebiet abgesperrt sein darf.
Damals 1858, als der König Max II. Am Bodensee war, da war der Bodensee noch relativ unberührt. Und da hat es mit Sicherheit.
Da war er noch relativ unberührt, da haben wir es auch bestimmt noch gesehen. Aber die haben es wahrscheinlich nicht angeschaut, weil er war abends am 20. Juni dort. Um 21:45 ist er gerade aus der Pfalz gekommen, ist mit großem Jubel empfangen worden. Und dann ist auch die Beschreibung, das erste Mal das Standbild vom Max II. Ist gerade eingeweiht worden mit bengalischen Feuern. Und dann ist man vorgegangen zum Leuchtturm und der Leuchtturm und der Löwe am Hafen, die sieht man ja immer noch, die sind von innen haben die geleuchtet, wie aus Kristall mit Feuer. Und dann sind sie draufgestiegen aufs Schiff und rübergefahren nach Bregenz. Also, weil du gerade gesagt hast, Fußreise. Naja, also mit der Fußreise, das kann man mal so dahingestellt lassen. Sie sind nach Bregenz übergefahren und der hat golden geschimmert, der Bodensee, wo sie zurückgeschaut haben. Aber dann waren sie also glücklich in Bregenz drüben und sind am nächsten Tag aber dann tatsächlich zu Fuß losgegangen, die Bregenzer Ach hinauf. Und das ist eine damals auch schon besondere Ecke gewesen oder eine besondere botanische Gegend. Das ist nämlich eine der Bergschluchten, der Gebirgsschluchten, wo am meisten Frauenschuh-Orchideen wachsen. Und die Frauenschuh-Orchidee ist gerade um diese Jahreszeit ja was ganz, ganz Auffallendes. Die größte Orchidee, die wir in Europa überhaupt haben, die Blütenköpfe, die können ja locker einen Durchmesser haben von so 10 Zentimeter. Und wie die Dorstinger auf einmal im Auwald tauchen die auf. Also ich denke, das hat den Max II. Bestimmt auch unwahrscheinlich gefallen. Was aber seine Begleiter vor allem gefallen hat, das waren die schönen Eschen, die das malerische Ufer der Ach entlang schmückten. Und schönere Eschen hat er nie gesehen, schreibt der Bodenstedt. Und die Eschen, die sind natürlich besonders schöne Bäume, wachsen immer entlang von Gebirgsbächen findet man die ganz viel. Und wir haben ja in Bayern auch einige Ortsnamen, die auf die Eschen hindeuten, wie zum Beispiel Aschau.
Wirklich?
Aschau kommt von der Esche, haben ja die Esche im Wappen tatsächlich.
Ja.
Und der ist weitergegangen nach Alberschwende, geht es dann weiter nach Hittisau und dann schließlich rüber über den Hohen Ifen, den sie dann auch tatsächlich bestiegen haben. Die Gottesackerwände hat er angeschaut, die waren ihm besonders eindrucksvoll, den Bodenstedt. Ja. Und dann hat er noch eine Pflanze gesehen, die ihn sehr, sehr fast schon irritiert hat. Das war nämlich die Alpenmutterwurz, die wir immer noch kennen. Die Alpenmutterwurz ist so ein kleiner Doldenblütler, Ligusticum mutellina, war schon beschrieben beim Karl dem Großen in diesem Herbar, was jedes Landgut haben soll. Also erstaunlich, weil es eigentlich eine Bergpflanze ist. Und diese Alpenmutterwurz ist deshalb bekannt, weil sie nämlich so gute Milch gibt. Also die ist eine milchbildende Pflanze und wenn die auf die Wiesen wächst, dann sind die Kühe eben besonders gut genährt und geben besonders viel Milch. Und da haben sie festgestellt, viel Mutterwurz und es hat sogar das Heu aromatisch gerochen, wo es gemäht worden ist. Und da wird es eine gute Milch geben.
Das Interessante ist, hat die dann einen hohen Eiweißgehalt oder ist
Das hat einen hohen Eiweißgehalt tatsächlich. Das sind Aminosäuren, die zusammenarbeiten, die eine Art hormoneller Wirkung im Organismus von der Kuh tatsächlich auch vom Menschen haben. Man kann es auch in Stilltees reintun, schmeckt gar nicht einmal so schlecht. Besser jedenfalls als das übliche Fenchel, Kümmel, Anis, weil das hängt dann irgendwann zum Hals raus. Dann lieber sowas Würziges wie die Mutterwurz und die schmeckt ein bisschen in Richtung Liebstöckel.
Aber sie ist quasi auch für Frauen milchbildend.
Oder für Frauen milchbildend.
Ist das der richtige Ausdruck?
Ja, für ein Stilltee, darf man einfach Stilltee dann sagen, das klingt doch schon mal viel schöner.
Ja,
und sie waren angekommen dann in Sonthofen, haben Lager genommen und dann sind sie am nächsten Tag aufgegangen, ins Allgäu zu wandern. Und im Allgäu hat er dann seine ersten großen Abenteuer erlebt, unser König Max II.
Die lassen wir uns dann gleich erzählen. Das ist die Sendung Habe die Ehre. Am Donnerstagvormittag ist es 10:35 Uhr, 5 Minuten nach halb 11. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für uns. Und bei uns dreht sich heute alles um die Fußreise von König Maximilian II. Im Jahr 1858. Astrid, wie man sich das vorstellt, wie diese königliche Karawane ausgeschaut hat. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie die ausgeschaut hat? Also 40 Rösser.
Ein heißer Anblick, aber um in eine bessere Vorstellung zu gehen, wenn man sich einmal die einzelnen Begebenheiten anschaut, dann kriegt man noch ein schöneres Bild von der Gesellschaft. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel auf den 28. Juni gingen, wir sind von Linda losgefahren, sind rübergekommen über Bregenz, über die Allgäuer Alpen, Hoher Ifen und dann sind wir am 28. Juni eingekehrt in das Jagdhaus vom späteren Prinzregent Luitpold, das ist der jüngere Bruder von dem Max II., der hatte da bei Sonthofen eben ein Jagdhäuschen. Und da beschreibt unser Professor Bodenstedt in einem dieser schönen Beschriebe, dass sie dort ein wenig Sonntagsruhe gehalten haben und eine gut besetzte Tafel mit guter Unterhaltung gepflogen haben. Und das Netteste dann, wobei besonders die eifrigsten und erfahrensten Jäger unserer Gesellschaft, Franz von Kobell und Graf Riccardelli, viel Interessantes und Lehrreiches vernehmen ließen. Ich kann mir also relativ deutlich vorstellen, was die Herren da für eine Abendunterhaltung gepflogen haben. Also Jägergeschichten sind nichts dagegen, sozusagen. Und ich glaube, der eine oder andere Wein hat auch dran glauben müssen, weil das bestätigt sich nämlich am nächsten Tag. Weil jetzt geht es am König Nosnei, obwohl es sehr heiß war. Der nächste Tag für den 29. Juni war die Gründenbesteigung anberaumt. Der Gründen gilt ja so ein bisschen als Wächter des Allgäu. Es ist einer der wenigen Berge, wo man weiß, dass er schon im Mittelalter zu touristischen Zwecken bestiegen wurde. Angeblich soll der Kaiser Maximilian I. auch droben gewesen sein. Ich nehme an, wegen der Jagd sind die einfach dann auf. Jedenfalls war das anberaumt, da in der Früh loszugehen. Und es sollte relativ früh sein, weil es sollte noch nicht heiß sein. Der König hatte nämlich Kopfschmerzen an diesem Tag. Ich ahne, wo das herkommt, aber man muss es ja nicht aussprechen. Nicht? Jedenfalls sind die also losgegangen, aber womit sie nicht gerechnet haben, es wurde schon auf sie gewartet mit einem großen Aufgebot. Der Herr Pfarrer von Burgberg, der war da. Und der Herr Pfarrer, der wollte nicht nur alles segnen, sondern der wollte etwas Besonderes darreichen. Der hat nämlich einen Wein angebaut. Das heißt immer noch Weinberg bei Burgberg. Da war damals eine neue Versuchspflanzung, dass man wirklich Wein anbauen kann am Gründen. Hat auch versucht, es muss allerdings ein relativ saurer Tropfen gewesen sein. Der König Max war aber schon genötigt, da diesen Wein zu verkosten. Und der Herr Pfarrer hatte sich auch nicht nehmen lassen, nochmal nachzuschenken.
Okay.
Bis endlich losgekommen sind. Und der König hat schon nervöse Kopfschmerzen gehabt. Und der Bodenstedt schreibt ja, dass der König für gewöhnlich mittags noch keinen Wein getrunken hat, weil er nicht so gut vertragen hat. Erst abends dann wieder, gell? Aber mittags eben noch nicht. Sondern wollten sie also raufgehen und sind gegangen. Und sie haben geschaut, dass sie sich ein bisschen schicker können. Aber die Menschen aus Burgberg, die haben an geeigneten Stellen auf sie gewartet. Und Mädchen sind auch da gewesen, haben ihnen Edelweiß geschenkt. Also die waren richtig mit Körwall da und haben ihnen Edelweiß geschenkt. Und da mussten sie natürlich auch halten. Und ich befürchte, dass da das eine oder andere auch zum Verkosten dabei war. Aber sie konnten natürlich auch nicht vorbeigehen, einfach, wenn Edelweiß hergegeben wären. Edelweiß galten damals schon als Zeichen der Bergsteiger, als Zeichen von Mut. Für die Unverwundbarkeit kann man natürlich einfach nicht vorbeigehen. Und dann ist er glücklich gegen Mittag in dem Gasthaus ankommen, ist, wo sie vorläufig Rast machen wollten, um sich noch einmal ein bisschen bis am Gipfel oben, also das Gründenhaus, bis zum Gipfel oben ein bisschen erholen können. Gott sei Dank. Und der Herr Mundkoch war aber auch schon da, hat sein Lager aufgeschlagen gehabt, wie er es immer auf Reisen gerne tat. Ja, und zum Glück sind sie dann weiter aufgegangen, aber es waren schon wieder Mädel da mit Grenzen aus Alpenrosen und Vergissmeinnicht. Jetzt hat er es wenigstens gesehen, die Vergissmeinnicht. Also ihnen ging es nicht gut, nein. Dann waren sie endlich am Gipfel und er hat gemeint, er kann runtergehen, wieder nach Burgerberg. Und dann wollten sie eigentlich nur noch in ihren Wagen einsteigen, um mit frischem Geiste beim nächsten Stopover zu sein. Aber was kam? Die Frau Mutter vom Herrn Pfarrer mit Hutzelbrot. Und da mussten sie nochmal halten und Hutzelbrot essen und dann hat es nochmal ein Weindal gegeben. Das war ein schwerer Tag.
Durchaus anstrengend.
Durchaus anstrengend.
Das alles zum Bergsteigen noch dazu.
Durchaus anstrengend. Aber das Hutzelbrot, das muss Eure Majestät essen, das hat sie selber gemacht. Und es war auch tatsächlich was Besonderes. Im Allgäu, das Hutzelbrot ist ja das Birnenbrot aus den gedörrten Birnen. Und die sind tatsächlich den ganzen Winter über gelagert gewesen. Das hat man im Allgäu kennen, dass man die bis zum Frühsommer einlagert und dann erst das Gläzen oder Hutzelbrot daraus backt. Also auch von dem her ist es recht interessant, eigentlich, was er da alles erlebt hat. Ja, und dann ist weitergegangen. Über Bad Hindelang und Schattwald ins Tannheimer Tal, Vilsalpsee vorbei und schließlich sind sie angekommen in Hohenschwangau. In Hohenschwangau, wo Gott sei Dank endlich Ruhe geherrscht hat, dass er in seinem eigenen Schloss wieder war. Und der Schwanseepark darunter ist natürlich richtig schön zum Ausruhen, ein bisschen flanieren. Und da hat Bodenstedt dann etwas gefunden, was er so nicht erlebt, als sich gedacht hat, da unten so weit im Tal erleben zu können. Es waren blauen Enziane da, in Massen, direkt unterhalb dem Schloss den Wittelsbachern.
Ja.
Und dieser blaue Enzian, das ist natürlich neben den Alpenrosen und dem Edelweiß das Highlight unserer Berge, die Lichtblume der Berge, wo sich jeder drüber freut. Aber es ist nicht der Enzian, aus dem der Enzian gebrannt wird, auch wenn auf das Schnapsglasl immer der blaue ist. Weil der Enzian wird ja aus dem gelben Enzian gebrannt, der die großen Wurzeln hat. Wenn man die Wurzeln von dem Glockenenzian, von diesem blauen großen Glöckchen anschaut, die sind bloß ganz feine Fäden. Also wenn man da was draus brennen muss, kann man Spatzen frisieren oder Mäuse melken. Also es geht ungefähr aufs Gleiche drauf hinaus. Und tatsächlich ganz interessant ist ja, dass dieser blaue Enzian auch in ganz vielen Wittelsbacher Residenzen als Wandschmuck aufgemalt ist. Also man sieht, da ist schon eine Übereinstimmung mit der Alpenflora und den Wittelsbachern selber. Und tatsächlich muss man auch sagen, dem König Max, dem war der wohl, also Max II. War das wohl auch sehr nahe und der Königin Marie. Wenn du einmal auf die Roseninsel im Starnberger See kommst, da ist doch das Casino, diese kleine Villa, Sommervilla der Wittelsbacher, wo auch der Ludwig II. Dann immer war, die hat der Max II. Bauen lassen und wurde nach seinen Angaben ausgemalt. Und da ist im Obergeschoss sind verschiedene Allegorien der Sommer, Herbst, Winter, Gestalten, Frauengestalten dargestellt, die immer eine passende Pflanze tragen. Nackert natürlich. Und der Sommer wird dargestellt von einer Frauengestalt, einer Nackerten, die einen kleinen Enzian in der Hand hält. Und das ist dem Gesicht nach die Königin Marie.
Ach, die ist ja interessant.
Nackert mit Enzian. Mit Enzian. Am Starnberger See.
Mitterwald, Mittenwald. Diese Etappe geht von Hohenschwangau nach Mittenwald.
Innerhalb von 7 Tagen. Und da hat er natürlich auch wieder viel erlebt. Und das Spannendste finde ich aber an dem Ganzen schon mal den Einstieg am 1. Juli, wo unser Professor aufgeschrieben hat. Vor unserem Scheiden von Hohenschwangau hatten wir verschiedene Kisten mit teils selbst gepflückten, teils uns zugetragenen Alpenrosen, an welchen die Berge hier noch reicher sind als der Gründen, nach München geschickt, als Blumengruß an die Unsrigen. Also kein Wunder, dass die unter Naturschutz stehen jetzt, die Almrosen, gell? Also die sind einfach ausgerupft worden.
War interessant, wie die dann ausgeschaut haben, wie sie in München noch gekommen sind.
Ja, recht samtatsch, verfallen, nehme ich an. Ja, die Edelweiß hätten sie besser gehalten,
die sind auch und da hätte ich noch eine Frage, und zwar die Edelweiß. Das ist ja die, wie sollte man sagen, die Alpenpflanze schlechthin neben dem Enzian. Und die Edelweiß gibt es aber nicht überall in Bayern. Also ich weiß jetzt, da wo ich herkomme, so Mangfallgebirge, da gibt es eigentlich gar nicht.
Im Mangfallgebirge wüsste ich auch nicht. Es gibt in die Chiemgauer ein paar Stellen. Es gibt es natürlich in die Berchtesgadener sind es ganz, ganz viel.
Ja.
Ganz, ganz viel. Aha. Es ist im Karwendel gibt es einige Stellen, im Wetterstein, ein paar wenige Stellen, und in den Allgäuer Alpen, da gibt es tatsächlich auch einige Stellen. Und da kommt es auch her, zu den Allgäuer Alpen, dass die sind wenig geworden wegen Raubpflückung. Wo man ein Edelweiß ausreißt, da wächst keins mehr. Ähnlich wie bei den Rosen, wo man Rosen war, da kommt keine mehr. Und die Edelweiß sind durch Raubpflückungen eben so selten geworden, dass sich die Bergwacht gegründet hat. Die Bergwacht kommt nämlich nicht daher, deswegen heißt es bei uns eine Bergrettung, sondern Bergwacht. Das waren Naturfreunde am Anfang, die in die Bergganger sind, eben in die Allgäuer zuerst, um aufzupassen auf die Edelweiß, und haben dann ihre ersten Hütterl baut. Und da kam dann, damit sie einen Unterstand gehabt haben, eben zum Aufpassen aufs Edelweiß. Und da kam dann aber dazu, die waren gute Bergsteiger, die waren sowieso in die Berg und haben dann welche, die im Bergnot gekommen sind, gerettet. Deswegen sind das Es ist die Bergwacht bei uns. Die kommen aus dem Edelweiß tatsächlich. Das Edelweiß ist wirklich selten geworden, aber es gibt teilweise im Karwendel sogar noch wiesenweise. Wiesenweise, wobei man natürlich nicht verrät, wo das dann genau ist. Ja. Es ist nicht ganz einfach zugänglich, aber in die Chiemgauer Alpen zum Beispiel, da war es die Bergwacht auch an ganz, ganz bekannten Bergen, wo immer nur Edelweiß stehen.
Woran liegt es, dass in manche Gebiete Edelweiß gut wächst, in andere Gebiete nicht? Liegt es am Boden, am Gestein?
Nicht unbedingt. Also das Edelweiß, das kann sowohl auf Kalk wachsen als auch auf Urgestein. Es braucht eine bestimmte Höhe auf jeden Fall. Es vergrünt, wenn es zu weit unten ist. Diese schönen weißen Überzug, das sind ja Haarrillen, also kleine Röhrchen, weiße Röhrchen. Und die braucht es, damit es die UV-Strahlung ablenkt. Wenn diese starke UV-Strahlung direkt auf das Edelweiß draufprallen würde, dann würde es praktisch verbrennen, wie ein Sonnenbrand. Und mit diesen kleinen, feinen Haarröhrchen, da lenkt das Edelweiß die Strahlung ab. Das braucht es aber bloß, wenn es weit oben in den Berg ist. Wenn es bei mir im Garten auf 600 Meter wächst, dann braucht es das überhaupt nicht. Dann ist es die Strahlung viel zu gering. Das heißt, das Edelweiß muss nicht darum kämpfen, dass es den weißen Überzug macht, sondern das vergrünt tatsächlich. Und dieser weiße Überzug, das ist auch eigentlich gar nicht die Blüte, sondern das ist sind Hochblätter, die eben den Haarüberzug haben. Und die Blüte, das sind eigentlich nur so kleine 3, 4, 5 gelbliche Knopferl, ganz kleine gelbe Knopferl. Innen drin, die stehen eben insamt der Hochblätter. Und das ist auch der Grund, warum das Edelweiß scheinbar nicht verblüht. Weil das hat keine Blüte, die aussamen würde, weil die hat schon, das sind diese kleinen Knopferl und das fällt aber nicht weiter auf. Ja. Sondern das sind die Hochblätter mit den Haaren dran und das trocknet dann einfach nur. Und deswegen bleibt es weiß und getrocknet und ist dann wieder ein Zeichen für die Ewigkeit, also Ewigkeitsblume, die nicht stirbt. Immortelle de Salps heißt es auch, also die, die nicht sterbende Blume der Alpen, die man eben runterbringen kann und sie schaut nachher immer noch genauso schön aus. Und da sind wir jetzt wieder dabei, diese Edelweiß, wenn die zu tief sind, die werden gar keine schöner Edelweiß. Es gibt einen ganz tiefen Standort, am bekannten, in der Goloschlucht, das ist auf der Südseite vom Simplon in der Schweiz. Da wachsen so auf 650 Meter, das ist eine vollkommene Ausnahme. Normalerweise wachsen die so ab 1300, 1500 Meter hinauf, bis auf 3000 ungefähr, wo halt die Bestäuber noch hinfliegen können. Und den richtig schönen weißen Mantel, den bilden sie erst so ab 1300 aus. Deswegen sind nämlich diese Edelweißzuchten, zum Beispiel bei Sion im Wallis, nur auf 1300 und die müssen so hoch sein, weil sonst kriegt man nämlich gar nicht diese Edelweißkopferle, indem die Edelweiß in diesem Haarfilz, in dem Weißen, besonders viel von ihrer Leogeninsäure drin haben. Und das ist jetzt das Spannende am Edelweiß. Das ist nicht nur eine unsterbliche Blume, sondern sie macht auch, sagen wir mal so, unsterblich schön. Weil die Leogeninsäure, die sorgt dafür, dass sich die Hautstruktur verbessert und elastischer wirkt. Das ist also überhaupt das Mittel gegen Hautalterung von UV-Strahlung. Deswegen gibt es auch relativ viel teure Naturkosmetik, wo Edelweißessenz drin ist, weil es tatsächlich das Hautbild strafft, wenn man draußen ist. Und das passt ganz gut dazu, wer früh im Berg geht. Mein Gott, der schaut halt aus wie jemand, der früh im Berg geht. Ja. Aber das Edelweiß von dem Berg, das macht wieder eine jugendliche Haut. Schau, Pfirsichhaut, über 16. Siehst du das? Und da kommt es her. Und deshalb ist das Edelweiß eben die Alpenpflanze, die nur oben droben wächst und zurück auf deine Ausgangsfrage. Man sieht es erst so ab 1300, da ist es bei uns sehr selten oder eigentlich gar nicht mehr, weil es viel Leute sind, rupf und weg. Mhm. Man sieht es bei uns eigentlich nur so knapp unter 2000 oder 1800 dann an diesen versteckten Chiemgauer Berg.
Hochinteressant. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Fußreise. Jetzt ist schon 5 vor 11 fast. Viel schaffen wir nicht mehr jetzt vor 11.
Aber wir gehen ja noch ganz schnell in Bleckenau, weil die Bleckenau, das ist ein schönes Ziel, wo man auch hingehen kann, sommers wie winters. Das ist ein Tal unterhalb von Neuschwanstein, das ja damals noch nicht gegeben hat. Die hat ja erst der Ludwig II. Bauen lassen. Aber das Schloss Hohenschwangau, da führt ein Tal hinein in die Ammergauer, die heißt in Bleckenau. Und Bleckenau, da sind wir wieder bei den Pflanzen, das kommt von den Blätschen. Oder wie man da dort auch sagt, Scheißblätschen. Die Blätschen, das sind so große Blättel, sagt eigentlich schon alles aus, und das ist die Pestwurz. Die Pestwurz, die gibt es in Rot und in Weiß, typische Alpenpflanze, macht diese ganz großen Blätter, die man als Hut aufsetzen kann. Wir haben zum Beispiel letzte Woche einen Haufen Spaß gehabt mit den Kindern, wo wir unterwegs waren, wo es geringt hat, da haben sie alle die Blätter aufgesetzt und alle waren dann Bergzwergerl im Ring, kann man auch im Ring Spaß haben. Und diese Pestwurz, die wächst da en masse und hat richtige Bestände. Es schaut nicht wahnsinnig schön aus. Aber dann auf einmal weitet sich das Tal und da kommt dann ein Schweizerhaus. Das war eine Art Jagdhütte damals. Schweizerhaus war sehr modern, also Wanderbewegung, Bergbewegung. Und dieses Schweizerhaus ist jetzt das Gasthaus Bleckenau. Und das war damals eine der bekannten Bergunterkünfte von Max II., der eben auch gerne gejoggt hat. Und auch Ludwig II. War da gerne zu Gast. Da gibt es sogar, wenn man anschauen möchte, wie das damals ausgeschaut hat, da braucht man, wenn man jetzt wenig Zeit hat, nur nach Nymphenburg ins Marstallmuseum zu gehen. Da sind nämlich diese ganzen Pferdeporträts vom Ludwig II. Und der hat seine ganzen Pferdel vor seinen Berghütten malen lassen. Und das Diwala heißt es, so ein Rappenpferdel, so ein ganz dunkles Pferdel, D steht eben genau vor dieser Blackenau, da kann man uns genau sehen, wie das damals ausgeschaut hat. Und da können wir uns jetzt dem Max den Zweiten vorstellen, wie er sein nächstes Diner einnimmt mit seiner Gefolgschaft.
Die Fußreise von König Maximilian II. 1858 beschäftigt uns heute in unserem Vormittagsreitsch. Und von Hohenschwangau sind wir jetzt hinüber in die Blackenau. Und jetzt kommen wir dann nach Linderhof. Und das Schloss Linderhof hat es damals noch gar nicht gegeben. Wie es da ausgeschaut hat in Linderhof, das erfahren wir in der kommenden Stunde. Ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben für uns.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, und das sind doch gute Aussichten. Zum Wochenende verzieht sich die Schafskälte langsam. Jetzt können wir wieder ein bisschen Wärme brauchen. Wir machen uns gemütlich und warm heute Vormittag mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Wir sind unterwegs in Gedanken auf dem Maximiliansweg, auf der Strecke, die der bayerische König Maximilian II. Im Sommer 1858 gewandert ist. Liebe Astrid, die nächste Etappe führt uns nach Linderhof, und damals, 1858, hat es das berühmte Schloss Linderhof noch nicht gegeben.
Nein, weil das ja auch der Ludwig II. Erst gebaut hat. Das war damals ein einfaches Bauernhaus eigentlich, und das hat der Max II. Als Jagdsitz umbauen lassen. Der hat ja mehrere Jagdhütten in dem Ammertal da auch gehabt. Ganshormattl zum Beispiel hat eine geheißen. Also der hat da die schönsten Stellen sich rausgesucht. Es war damals schon ein hergerichteter Jagdsitz mit allem drum und dran. Und weißt du, was die da gemacht haben als erstes, was angekommen sind? Gessen. Also nach aufgehobener Tafel, wenn das schon der so schreibt, unser Bodenstedt, ne, dann war das ein ausgiebigeres Mal. Nach aufgehobener Tafel ging's aber gleich weiter auf den Brunnenkopf hinauf. Der Brunnenkopf ist ein sehr, sehr schöner Gipfel überhalb von Schloss Linderhof, wo nämlich auch die Brunnenkopfhäuser sind, die auch wieder eine ehemalige Jagdhütte vom vom Max II. Und dann eine Berghütte vom Ludwig II. Waren. Und das beschreibt er sehr schön. Sie waren also Mittag in Linderhof und sind losgegangen. Und dann waren es tatsächlich am Abend zum Sonnenuntergang auf dem Brunnenkopf. Und den Gipfel des Brunnenkopfs hatten wir erreicht. Und nun sahen wir die Alpen in der letzten Glut der untergehenden Sonne vor uns liegen. Klingt natürlich richtig schön. Und von da aus sind es nuntergegangen zu den Brunnenkopfhäusern, wo es auch übernachtet haben. Und es gab damals tatsächlich auch einen kleinen Alpengarten am Brunnenkopf. Der ist allerdings jetzt inzwischen leider weg, aber haben der immer noch die Brunnenkopfhäuser, wo man eben übernachten kann. Und von da aus sind sie am nächsten Tag wieder runter und über den Plansee, also hintenrum, nicht vornrum über Oberammergau, sondern hintenrum, über den Plansee nach Partenkirchen. Und von Partenkirchen aus haben sie verschiedene Ausflüge gemacht. Einmal in die Partnachklamm, die fanden es sehr wild. Und dann aber auch in die Höllentalklamm, die sie eingehend besichtigt und angestaunt haben. Und ich glaube, ich weiß auch, was da bestimmt angeschaut haben. Das sind nämlich die Bergrosen. Das ist die Bergrose, Rosa pendulina heißt es botanisch, ist eine heimische Wildrose. Und die ist die einzige Rose, die tatsächlich im vollständigen Schatten blühen kann. Und die wächst in der Höllentalklamm. Da sind ein paar Fleckerle, wo Pflanzen auch stehen, hinter und vor dem tosenden Wasser im vollständigen Schatten. Und dann diese rosa Blume drin, die schaut aus, wie wenn es gar nicht echt war. Und die Rosa pendulina ist nicht nur deshalb unglaublich spannend, weil sie im vollständigen Schatten blühen kann, sondern sie ist auch die einzige Rose ohne Dornen.
Aha.
Die hat tatsächlich keine Dornen dran, da kann man richtig drüber streifen. Und wo es aber ganz feine Dornen hat, das ist an die Hagebutten, die sie im Herbst kriegt und die runterhängen, deshalb Pendulina. Und diese Hagebutten wiederum sind die Vitamin C-reichste Frucht, die wir in Mitteleuropa überhaupt haben.
Hochinteressant. Aber wie schaut diese Bergrose dann aus? Eher wie so wie eine Heckenrose oder wie eine Rose, die man aus dem Garten kennt?
Na, wie eine Heckenrose eigentlich. Also die ganzen Wildrosen sind ähnlich den Heckenrosen, wobei die Rosa pendulina, die ist ganz knallpink, tiefrosa. Sie duftet auch ganz fein, so ein bisschen ins Moschusartige vielleicht gehend. Blüht jetzt gerade, recht schöne Pflanze, und dann kommen eben diese Orangen, hängenden Hagebutten dann noch nur daher. Also richtig schön, aber wenn die da waren, so um den 2., 3. Juli, dann haben sie bestimmt die Rosa pendulina auch gesehen.
Im Werdenfelserland waren es ja mehrere spannende Ausflüge, zum Beispiel auch in die Leutaschklamm. Also vom Mittenwald geht es da auf, jetzt halt ins Tirolerische, in die Leutasch.
Das kommt später noch vorher. Mhm. Vorher waren sie vor allem noch erst unterwegs am Eibsee, der ihnen so wahnsinnig gut gefallen hat, wo der Franz von Kobell auch schreibt, dass das einer der tiefsten und schönsten Seen ist, die er jemals gesehen hat. Nur was er nicht findet, das sind die Eiben, die schon durch den Namen alleine angepriesen werden. Und das ist natürlich klar, warum die da nicht mehr sind. Die Eiben waren gerade in der frühen Neuzeit ganz, ganz wichtig, weil man aus den Eiben ja die Bogen gemacht hat. Und da war Raubbau allenthalben an den Eibenstämmen. Die wachsen eben nur in den Bergen und nicht im warmen Flachland. Die brauchen diese kalten Winter unbedingt. Und die wurden nach England transportiert für diese englischen Bogenschützen. Und da gab es ja größte Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Tirol, dass die bayerischen Jäger und Sammler in dem Fall praktischerweise die Tiroler Eiben gestohlen haben, und sogar der Abt von Ettal wurde bezichtigt, dass er seine Leute losgeschickt hat, um Tiroler Eiben zu klauen und zu fällen und dann zu verkaufen. Aha. Und wenn die natürlich so nah gewesen waren wie am Eibsee, da sind sie als erstes gefällt worden. Und man hat die Eiben auch tatsächlich nicht im Tal herunten haben wollen, weil es ja giftige Bäume sind, giftige Nadelbäume. Wenn das Vieh das frisst, dann stirbt es. Die einzigen, die es ein bisschen fressen können, sind Rehe, aber Pferde und Kühe sind sofort tot.
Also damals schon Rüstungsexporte quasi.
Damals schon Rüstungsexporte und das Ganze genehmigt vom Abt von Ettal, kann man sagen. Der weite Weg war tatsächlich dann bis nach Mittenwald, wo sie dann am 7. Juli waren, und am 8. Juli, da sind sie dann in die Leutaschklamm.
Mittenwald war damals schon ein Geigenbauort und mit Sicherheit hat der König Maximilian II. Sich auch eine Geigenbauerstube angeschaut oder sich mit den Geigenbauern beschäftigt, wenn er schon da war.
Das bestimmt, und vor allem haben sie auch die Fichten besichtigt, aus denen tatsächlich die Geigen gebaut werden. Und es schreibt auch unser von Bodenstedt, dass diese mächtigen Fichten auf den Berghängen, denen die Musik zu entlocken, das sei was ganz Besonderes. Also da ist er ganz begeistert und da haben es wirklich diese großen Fichten bestaunt, aus denen dann die Geigen werden. Also das war damals bekannt und man hat ja Musik durchaus geschätzt. Und gerade die Geigen aus Mittenwald waren am Münchner Hof beliebt und bekannt. Das war aber nur eine Zwischenstation wieder. Denen hat es ja pressiert, die müssen ja weiterkommen. Regierungsgeschäfte, Börsen und so. Ja, sie müssen weiter und sie sind dann tatsächlich erst einmal auf dem Franzosensteig. Ja, das war auch eine wilde Sache, da hinaufzugehen ein bisschen. Aber den haben sie nur angegangen, sind sie doch wieder runter und lieber in die Leutaschklamm. Die Leutaschklamm, Partnachklamm, Höllentalklamm, Leutaschklamm. Und in der Leutaschklamm, da schreibt er dann tatsächlich noch einmal, dass die Pracht der zahlrosen wilden Rosen entlang der Pfade, das ist unbeschreiblich. Also tatsächlich, diese Bergrosen haben ihn fasziniert in der Klamm, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass es da so blüht. Sie sind dann zurück nach Mittenwald und dann hat es aber angefangen. Dann begann der Schmarrn, dann hat es nämlich zum Tröpfchen angefangen. Und sinnigerweise haben sie sich gedacht, jetzt nehmen wir doch den Wagen, haben anspannen lassen und sind rübergefahren, ich darf sagen, über die Mautstrecke von Wallgau. Da darf er ja fahren, nicht der Herr König, und sind nach Vorderis gefahren, wo sie um 5 Uhr nachmittags nach rascher Fahrt das königliche Jagdhaus erreicht haben. Und da wollten sie besseres Wetter abwarten. Mhm. Und dann, das Jagdhaus gibt es ja immer noch, das steht ein bisschen oben drüber.
Genau.
Genau, sehr schön. Und dann hat es mit dem Sturm angefangen. Und sie haben sich gerade hingesetzt zum Abendessen. Also es geht nichts über kurz essen. Gell? Da haben sie gerade hingesetzt und da hat der Sturm dann so fest und heftig getobt, dass das Jagdhaus in seinen Grundfesten erschüttert wurde. Und das Allerschlimmste, schreibt der Bodenstedt, ihm schien es so, als mir das Glas Champagner, das er sich an die Lippen führen wollte, in der Hand zitterte. Also das muss ein
sie
recht...
Ja, sie haben ja alles dabei gehabt. Gell?
Sie haben alles dabei gehabt, wobei da war es ja natürlich schon vor Ort. Gell? Also das war praktischer. Und es muss ein dermaßenes Gewitter gewesen sein, dass die Riss tatsächlich der Rissbach angestiegen ist, was man von oben natürlich schön anschauen hat können. Das Gewitter, das Wetter muss Stunden getobt haben. Und was er aber sehr nett schreibt, erst schaut man ganz fasziniert zu, aber wie immer ist es so, auch wenn die Natur ein Spektakel bietet, irgendwann wird es langweilig. Und sie sind dann doch zurückgegangen zum Tisch, haben weitergegessen. Und sich der anderen Vergnügungen betätigt. Zum Glück war es am nächsten Tag in der Früh wieder schöner und sie haben weitergehen können.
Was man noch dazu sagen muss, zu diesem Forsthaus, das steht ja heute noch, das ist schön renoviert worden. Und da war ja der Vater von Ludwig Thoma, meines Wissens, Förster.
Da war der Vater von Ludwig Thoma Förster und die kannten sich übrigens auch, der Max II. Und der Ludwig Thoma. Also der Vater von dem Ludwig Thoma, ja. Der war nämlich sein persönlicher Jäger. Das war sein persönlicher Jäger. Es gibt auch Bilder, jetzt gerade von der Gegend Hohenschwangau, wo der mit abgebildet ist, eben mit dem Max II., der Königin Marie, der ganzen Jagdgesellschaft. Da ist dann der auch mit drauf. Die sind weitergegangen, tatsächlich zu Fuß durch den Ahornboden. Da haben die großen alten Ahorne bestaunt, wie schön die sind. Und die Menge der dunkelblauen Gentianen,
Wieder
die Enzian, gefallen ihm so gut und sind dann auf aufs Plumpsjoch und waren dann in der Plumpsjoch-Hütte, das ist der Übergang hinüber zum Aachensee, das Plumpsjoch, und da ist die Plumpsjoch-Hütten, was damals einfach eine Sennhütten war, ein Kurstall, und da ist wieder eine sehr schöne Geschichte entstanden, dass die Nähe im Kuhstall. Ja, weil der königliche Mundkoch, der war nämlich schon mit 16 Trägern vorausgegangen, um auf einem schnell improvisierten Herde das Diner zu bereiten. Und die haben eben dann da oben von feinen Tellern und Silberbechern gespeist und getafelt. Also irgendwie ging's nur ums Essen. Und der Kurstall, den haben die echt ausreimen lassen. Und es hat wieder angefangen. Und gerade als sie am Essen waren, da flog das Gewitter wieder über sie hinweg. Und er schreibt dann, große Hagelkörner sprangen in den Kuhstall durch die Öffnung, die aus den Angeln gehobene Türe gelassen hatte. Und dann ist auch nur eine Kuh gekommen und wollte eigentlich reingehen. Ja. Also es war nicht ganz einfach. Ja. Okay. Und dann haben sie das Schlimmste abgewartet und sind vom Plumpsjoch in die Pertisau hinuntergegangen, am Ende vom Aachensee. Und das war aber schwieriger als der Aufstieg wegen des ebenso schlammigen wie steinreichen Wegs. Also so einfach war das Ganze nicht. Und dann hat sie aber Gott sei Dank wieder ein Wagen abgeholt dort, und der Regen auf der Fahrt nach Kreuth, wo wir um 7 Uhr abends eintrafen, war wieder unser treuer Begleiter gewesen.
Kreuth im Tegernseer Tal.
Kreuth im Tegernseer Tal. Das Wildbach Kreuth, das ja damals auch wieder ein Wittelsbacher Sitz war, und von dort aus ging es weiter in die Waleb, auch da wahrscheinlich durch die Langenau, und ich nehme an, durch die Langenau sind sie mit dem Wagen gefahren, weil die Langenau, die heißt nicht bloß so, sondern da gehst du auch ewig. Und dann sind sie zum Forsthaus Waleb gefahren, durch die Kaiserklause. Und da sind sie schließlich angekommen, dann am 12. am Abend, um am nächsten Tag weiterzugehen zum Wilden Kaiser.
Und dieses Forsthaus Waleb, das war ja damals nagelneu. Das war jetzt oft in der Presse.
Das war damals nagelneu. Es war natürlich ein Jagdrevier, ein bekanntes Jagdrevier. Auch die NS-Größen haben da ihr Jagdrevier dann gehabt damals. Alle haben gejagt, und heutzutage ist man auf der Jagd nach Touristen wieder.
Genau, oder nach Einsamkeit. Und von der Waleb sind sie zum Spitzingsee.
Und haben da geschaut, dass sie weiterkommen. Und dann kommen wir nach Fischbachau. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal.
Heute sind wir unterwegs mit einem königlichen Tross, nämlich von Maximilian II. Im Sommer 1858. Also vom Bodensee bis nach Berchtesgaden. Naja, man kann jetzt nicht sagen, zu Fuß gegangen ist. Aber er hat auch 40 Rösser dabei gehabt und die halbe Hofküche. Aber er wollte sein Land kennenlernen und ist da schon auch viel gewandert.
Ist auch tatsächlich viel gewandert, und er hatte auch vor, den Wendelstein zu besteigen. Vorher hat er allerdings nochmal in Fischbachau übernachtet.
Genau. Du darfst jetzt kurz was einflechten. Ja, freilich. Im Fischbachau gibt es ja ein ehemaliges Benediktinerkloster oder beziehungsweise eine Propstei, steht mitten in der Ortschaft, und das war dann ab 1810 Forstamt, königlich-bayerisches Salinenforstamt, und da hat der König übernachtet, im Sommer 1858. Und das Nette ist, da steht es im Bericht vom Bodenstedt drin, es kamen Mädchen, um Alpenliedeln zu singen, dem König vorzusingen. Und das ist da in der Gegend der älteste Nachweis quasi für gesungene Volksmusik.
Ja, und der kommt aber, das kommt einem später auch nochmal. Hast du es weitergelesen, wie es weitergegangen ist mit dem Liedeln? Die Liedeln, die hat nämlich ein Schullehrer von Bayerisch Zell extra dafür getextet und komponiert gehabt. Das war das Wendelsteinlied. Das geht ungefähr, glaub mir, dass ich oft mein, über meinen Wendelstein gib mir kein anderer Platz. Er ist mein höchster Schatz. Das Wendelsteinlied. Und das haben die ja extra eingeübt damals. Und da sind in der Früh losgegangen. Ganz früh, in aller Früh, vom Beischzell auf. Und wenn, das schreibt an der Bodenstedt, immer so oft der König nach anstrengendem Emporklimmen ein paar Minuten rastete, scholl uns von weiblichen, wohlgeschulten Stimmen das Lied vom Wendelstein um die Ohren, bald von unten herauf, bald von oben herab, bald von der Seite, ohne dass von den Sängerinnen eine Spur zu entdecken wäre. Also die haben den Singen verfolgt, das musst du also auch lustig finden, schnaufst du auf, verstehst, und dann singen die auch noch. Ja. Es war, sie waren leicht angestrengt und sie sind glücklich oben angekommen, wollten dann auf wieder runtergehen über die Wendelsteinalm. Der von der Tann, General von der Tann, hat die Führung übernommen, weil der Bodenstedt sagt, er hat immer einen raschen Überblick und einen festen Schritt und scheute auch nie einen tüchtigen Sprung. So, und dann waren sie endlich an der Wendelsteinalm und ich nehme an, sie waren also wirklich platt, wollten was trinken. Und ja, der König hat sich schon auch an die Ratschläge vom Arzt gehalten, kein Bier vor vier, gell? Deswegen haben sie die Sennerin noch am Glas Milch gefragt und die Sennerin hat auch die Milch gebracht, aber der Küchenmeister, der war auch schon da. Und der hat dann ganz besorgt gefragt, ob nicht vielleicht ein Glas kühler Champagner nach der Anstrengung nicht bekömmlicher wäre. Ja, und die Sängerinnen waren auch da. Und dann haben sie den Champagner auch die Sängerinnen angeboten. Gell, und die haben dann ein Glas mit den Herren versucht. dann ging, und der Tag endete so schön, wie er begonnen hatte. Schreibt er dann.
Man muss dazu sagen, diese Gegend, darf ich das kurz einflechten, die waren ja wirklich noch weg vom Schuss. Es hat noch keine Eisenbahn gegeben, es hat noch keine großen Straßen gegeben, noch kein Auto, gar nichts, sondern die waren ja wirklich weit weg von der Zivilisation, in Anführungszeichen. Und diese Dirndl auf der Alm, die haben mit Sicherheit überhaupt noch nie was davon gehört, was ein Champagner ist, geschweige denn den schon mal probiert.
Na, das glaube ich allerdings ein. Deswegen muss ein interessanter Abend geworden sein. Die Herren haben das aber dann doch verkürzt und sind mit den Pferden, die unten gewartet haben, nach Schliersee gefahren. Und dann, weil es also arg geringt hat, sind sie weiter über Miesbach und Rosenheim zum Schloss Brandenburg. Und da haben sie dann Nachtlager gehalten. Und das war dann richtig gut, weil sie sind mit einem opulenten Mahl wieder empfangen worden. Und ich glaube nur, die haben deswegen so viel gehen müssen, weil sie so viel gegessen haben die ganze Zeit. Das muss ja irgendwie wieder runter. Und am nächsten Tag sind sie tatsächlich auf den Riesenberg gefahren. Eine schöne Partie. Aber leider haben sie da ein kleines Problem gehabt. Die Herren waren ja schon einigermaßen marschtüchtig, aber die Schlossherrin von Brandenburg, die hat unbedingt mitgewollen und die hat dann nicht mehr gehen können. Ja, und die musste dann von abwechselnd von seiner Majestät und dem General von der Tann gestützt werden. Aber dann waren es Gott sei Dank dann oben schon irgendwann mit Hilfe der Majestät angekommen und aber erst spät abends wieder im Schloss Brandenburg. Und von da aus sind sie dann, glaube ich, ganz gerne weitergezogen nach Kiefersfelden, haben auch tatsächlich die, also mit der Kutsche, haben sich auch die Otto-Kapelle angeschaut am Grenzübergang nach Tirol über. Das war der Ort, an dem sich der jüngere Bruder von Max II., der König Otto von Griechenland, verabschiedet hat von Bayern. Da hat man eben diese Otto-Kapelle errichtet. Die steht immer noch da, so eine rote, hohe, schlanke Kapelle. Und sind auf die Feste Kufstein. Und dann weiter, um 3 Uhr, waren sie dann im Kirchdorfe Kössen, wo sie Halt gemacht haben und diniert haben. Und dann sind sie weitergeritten nach Reit im Winkel und waren da sehr entzückt.
Liebe Astrid, die nächste Etappe führt durch den Chiemgau.
Die führt auch zum Chiemsee dann und sie waren zuerst in Ruppolding am 21. Juli. Er war also schon fast einen Monat jetzt unterwegs tatsächlich, muss man sich einmal vorstellen. Die Zeit hat er sich einfach genommen. Sabbatical, darf man heuer sagen. Er war also ein Vorreiter seiner Zeit. Und er hat ein bisschen Pech gehabt dann tatsächlich mit dem Wetter. Es hat nur noch geschüttet. Es hat sowas von geschüttet und sie sind von Ruppolding, wollten es an Chiemsee hin, wie jeder gerne mal besichtigt. Und sie sind dann abends um 9 tatsächlich mit zu Pferd, die sind geritten, zu Pferd sind sie in Prien angekommen. Und es hat aber niemand den König erkannt. Seine ganze Gestalt war nämlich durch einen eng anliegenden Gummimantel nebst entsprechender Kopfhülle wasserdicht verhüllt und nur das Gesicht frei, aber auch dieses in der 9. Abendstunde bei dunklem Regenwetter für Fernerstehende wohl nicht leicht zu erkennen. Also keiner hat ein Königkind. Sie haben dann übernachtet, relativ unbehelligt. Ich nehme an, es hat was kurz zum Abendessen gegeben. Und sind dann am nächsten Tag bei mittelmäßigem Wetter, haben sie das gemacht, was jeder von Prien aus macht. Sie haben sich die Inseln angeschaut.
Aber nicht das Schloss Herrn Chiemsee.
Nein, weil das Schloss Herrn Chiemsee hat es tatsächlich damals noch nicht gegeben. Das war zu dieser Zeit wahrscheinlich im Besitz einer Holzfällerfirma oder einer Holzfirma, von der es der Ludwig II. Ja später dann gekauft hat, um zu verhindern, dass die Insel abgeholzt wird. Das war eigentlich der Plan dahinter, warum das gekauft worden ist. Und sie haben das besichtigt, die große Herreninsel und die kleine Fraueninsel. Leute von aristokratischen Neigungen ziehen die Herreninsel vor, besonders zum längeren Aufenthalt, während bescheidene Gemüter, besonders Maler und Poeten, lieber die zweite aufsuchen. Aber was ihm auf der zweiten sehr gut gefallen hat, unserem Professor Budenstedt, das sind die Gruppe mächtiger Linden. Und das sind Linden, sagt er, das in der Welt die ihrengleichen suchen. Riesenbäume, die mitten auf der friedlichen Insel stehen. Und tatsächlich, diese schönen Linden auf Frauenchiemsee, die sollen ja schon zurückreichen bis zum Herzog Tassilo. Da ist diese Tassilo-Linde, die angeblich der Bayernherzog der letzte gepflanzt hat, Herzog Tassilo. Wahrscheinlich war das auch die Zeit von der Irmingard, von unserer Heiligen vom, oder Seligen vom Chiemsee. Und der Herzog Tassilo hat ja auch das Kloster Frauenchiemsee damals begründet und gestiftet.
Und das ist ja immer noch beeindruckend, diese Linden, die da stehen auf der Fraueninsel.
Es sind 7 Linden, eine war weg, die ist nachgepflanzt worden. Die älteste ist wahrscheinlich jetzt die Marienlinde. Da steht auch dabei, dass das ein Baum ist, der in seinen letzten Lebensjahrzehnten steht. Die schaut ja wirklich uralt aus. Angeblich soll sie 1000 Jahre alt sein. Also wenn man den alten Baum sieht, man kann es direkt meinen. Aber auch die Tassilo-Linde ist ein sehr großer, mächtiger Baum. Der schaut nur richtig kraftvoll aus. Also ich bin schon beeindruckt, wenn man vor diesen alten Bäumen steht, mitten auf der Insel im Bayerischen Meer. Es hat, finde ich, ein bisschen was von dem mystischen, keltischen Avalon. Weißt schon, die Insel, die, wo dann der König Artus hingefahren wird, es hat schon ein bisschen was, wenn dann auch noch die Nebel aufsteigen.
Ja. Und da ist auch der besondere Bau, die Karolingische Halle oder so ungefähr.
Diese Karolingerhalle.
Ja, die ist ja ein ganz besonderer Bau mit einer ganz besonderen Ausstrahlung.
Und der einzelstehende Turm, der oben achteckig ist. Also das ist schon ein, ja,
besonderer
ein
Ort.
Echter Kraftort, ein ganz besonderer Ort. Und ich glaube, also jeder aus Bayern muss mindestens einmal da gewesen sein, gehört unbedingt dazu. Der König ist aber trotzdem weitergefahren. Sie sind nicht gefahren, sondern geritten, erst nach Unken dann rüber und dann nach Bad Reichenhall über diese Schwarzbachwacht, wo man heute noch drüber kommt. Sie haben damals die Sohleleitung auch tatsächlich bestaunt, die eigentlich ein richtiges Ingenieurskunstdenkmal war. Die Sohleleitung eben von Bad Reichenhall und Berchtesgaden rüber ins Chiemgau, dass man die Sohle über so weite Strecken pumpen bringen hat können, eine großartige Leistung.
Ja. Und über Holzleitungen, das muss man sich mal
vorstellen. Holzleitungen.
Unfassbar, ja.
Die Pumpen haben tatsächlich einen Höhenunterschied von insgesamt 340 Meter überwunden.
Wahnsinn.
Also ist seit über 200 Jahre hinweg hat die ihren Dienst tatsächlich ohne größere Probleme überwunden. Ja, und der König hat war so begeistert dann, der hat sich den schönen Tag nicht verderben lassen und ist weitergeritten und war dann im strömenden Regen endlich wieder daheim im Schloss Berchtesgaden, was natürlich über der Stadt war. Auch hier wieder ein opulentes Mahl, ein warmes hat schon gewartet. Was er nicht hatte, ist eine Sauna, die hätte ich wahrscheinlich da gebraucht. Aber er war tatsächlich dann nach über 20 Tagen, nach 5 Wochen, ist er angekommen am 27. Juli im Schloss Berchtesgaden und hat eigentlich seinen ganzen Alpenbogen gesehen und hat tatsächlich die Leute kennengelernt. Das finde ich das mit Interessanteste. Erst die Bürger von Lindau, die Senner irgendwo oben, den Herrn Pfarrer, die Pfarrerskirchen, die Pfarrersmutter, die Mädel, die was singen, der Schullehrer. Also es ist schon ein Einstieg in das Volk, um da zu verstehen, was das Volk erzählt. Dass sie natürlich ein Champagner mit dabei gehabt haben, das ist der Zeit geschuldet, da die Song. Ja. Aber eigentlich ist es eine sehr interessante Art, das eigene Land kennenzulernen. Das haben nicht viele gemacht, da war er schon ein Vorreiter.
Man kann sagen, er ist seinem Volk durchaus nahe gekommen.
Er ist seinem Volk durchaus nahe gekommen, auch wenn er wohl eher der spröde Typ war. Er hat ja ein paar Mal auch gesagt, er wäre lieber Professor in Göttingen geworden und nicht unbedingt der König. Aber er hat es schon sehr als moderner Monarch gesehen, als konstitutioneller Monarch, hat viel mit seinem Parlament, mit seinen Ministern gearbeitet. Das wollte er einführen, dieses aristokratische, autoritäre, das hat er wohl nicht zu vertreten. Nicht umsonst hat er eben Staatswissenschaften und Geschichte studiert. Vielleicht hatte er auch einen Ausblick, was aus dem Absolutismus oder Einblick, was aus einem absolutistischen Staat eigentlich wird dann.
König Maximilian II. Eine Fußreise im Sommer 1858. Bevor diese Habe-die-Ehre-Sendung langsam ausklingt, liebe Astrid, machen wir das, was wir immer machen, wenn du zu Gast bist. Wir schauen auf den heutigen Tag. Wer steht denn heute im Heiligen Kalender?
Heute haben wir den heiligen Barnabas und da reimt sich ein Spruch ganz schön. St. Barnabas niemals die Sichel vergaß, denn hat das längste Gras. Ja. Passt, also gut, ich habe im Garten gesehen, das Gras steht ganz schön hoch, das werden wir auch mähen müssen, damit wir weniger Zecken haben, wenn wir durchstreifen. Also halt unbedingt mähen. Und es gibt aber noch einen Spruch, den ich fast noch interessanter finde, wobei der nimmer gilt heutzutage. Das ist nämlich aus der Zeit vor der gregorianischen Kalenderreform, wo nämlich der 11. Juni tatsächlich Sonnenwende war. Und das heißt, am Barnabas die Sonne weicht, an Lucia wieder her sie schleicht. Lucia, 13. September, Wintersonnenwende, die alte.
Ist das die alte Wintersonnenwende?
Das ist die alte Wintersonnenwende, genau. Deswegen diese ganzen Lucia-Bräuche mit dem Feuer, mit der Sonne.
Ach so, drum geht es da so viel ums Licht.
Drum geht es da so viel ums Licht und Welt, tatsächlich der erste, der frühere Sonnentag. Und es heißt, wir sollten ausnützen, wenn es jetzt wieder hoffentlich richtig warm und schön wird, weil es ist jetzt der Höhepunkt des Sommers und auf den freue ich mich.
Ja, das ist schon unglaublich, wenn man sich denkt, jetzt dreht dann der Tag bald wieder um, wenn man so sagt, also es ist bald Sonnenwende.
Ich höre es nicht.
Hörst du es nicht, dann sagen wir es ja nicht. Sondern freuen uns auf die warmen Tage. Liebe Astrid, vielen Dank, dass du da warst. Das nächste Mal am 28. Juli.
Bist dann ist Hochsommer, richtig warm und heiß. Und über den reden wir auch. Hochsommer in Bayern.
Genau. Ich freue mich. Mach's ganz gut.
Servus und bis zum nächsten Mal.